Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt der gute Julius.
Hallo.
Da wartet er noch. Was war das?
Ich dachte, Pause gerade. Ich dachte, da kommt vielleicht das noch ist, mehr.
Nee. Dramatische Pause. Was für ein Auftritt.
Da brauchst Hallo. Du nicht mehr. Es ist einfach nur Julius.
Ja, das ist so das Auskosten auch einfach so ein bisschen, ja. Das Rampenlicht.
Und wow. Markus.
Hi.
Geil, geil. Ich dachte, wir kriegen es noch länger.
Die Leute machen sonst
dass
aus.
Dass die Leute kurz denken so, scheiße, Spotify ist kaputt. Ach, verdammt.
Das Kopfhörer.
Eigentlich müsst ihr das Handy wieder in der Hand haben und so. Ne? Eigentlich hätte ich noch ein bisschen länger aushalten.
Ja, das ich habe
jetzt. Die Stille
jetzt
kannst du verlängern noch beim Schneiden. Nee,
wir schneiden doch
nichts. Ja, stimmt, nichts. Wir schneiden Das ist unser Markenzeichen.
Genau, das ist unser Markenzeichen. Wir schneiden nichts. Ja, die Marvel Boys vereint, um über die böse Konkurrenz zu sprechen. Nein, aber wir reden heute über DC, mal nicht über Marvel, denn James Gunn hat ja jetzt, nachdem er Marvel den Rücken gekehrt hat, sich zu DC begeben, ist da jetzt quasi gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Safran zum Creative, ja wie nennt man das, Creative Director.
Sind die Chefs von der DC Studios, der genau, neu gegründeten.
Also die, genau, James Gunn quasi die Kreativseite und Peter Safran quasi die geschäftliche Seite.
Haben ja Großes vor, darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Vorher noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch natürlich wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, Serien-Highlights und exklusive Originals. In dieser Ausgabe haben wir wieder eine ganz besondere Empfehlung für alle Serienfans, nämlich Dexter Wiedererwachen. Der wohl ikonischste Serienkiller der TV-Geschichte kehrt zurück und bekommt es unter anderem mit Uma Thurman, Peter Dinklage und Neil Patrick Harris zu tun. Die Serie startet am 11. Juli bei Paramount Plus. Falls ihr den Streaming-Service noch nicht abonniert habt, könnt ihr ihn übrigens ganz unkompliziert 7 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findet wie verdammt.
Es war so gut.
Aber ne, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und wir schneiden hier nichts raus. Es ist halt jetzt einfach so. Es soll ja auch charmant und authentisch sein. Ja. Und so ist es halt.
Da freut sich auch Paramount Plus.
Da muss man solche Texte vorlesen, die Pascal hier schreibt. Und ich frage mich gerade, bekommt es Dexter tatsächlich mit Uma Thurman zu tun? Also taucht sie als Schauspiel, also als Uma Thurman selbst auf?
Willst du jetzt den Text kritisieren, den der nette Pascal uns geschrieben hat?
Nein, um Gottes Willen, wir wollen gar nichts von Pascal.
Aber nein, bekommt er nicht.
Na, okay. ja, gut. Aber genug von Dexter. Wir sind jetzt bei Superman. Und ja, auch so ein bisschen der Tatsache, dass das ja der Neustart ist für das DC-Universum, nachdem dieses ganze, ja, weiß ich, kann man da noch Snyderverse zu sagen?
Nee, oder ist das DCEU? Auch wenn das ja nie der offizielle Titel
ist. Genau, ne? das wurde ja jetzt so ein bisschen sang- und klanglos begraben. Und jetzt sind wir zum Neustart übergegangen. Vielleicht erstmal so kurz die Frage in den Raum geworfen. Wie steht ihr zum DCEU?
Ich glaube, ich habe das Problem damit, dass auch viele andere haben und deswegen es wahrscheinlich gescheitert ist. Es war einfach nie eine Konstante. Mhm. Es gab sehr viele Filme, oder zumindest einige Filme, die sehr erfolgreich waren. Es gab einige Filme, die sehr gut waren, die mir sehr gut gefallen haben. Ich bin immer schon eigentlich ein Fan von den Zack Snyder Superheldenfilmen gewesen, sowohl Man of Steel als auch Batman wie Superman, als auch dann Justice League mit Abstrichen bei beiden Versionen. Und Wonder Woman fand ich fantastisch. Ich bin ja auch einer von den wenigen, die den zweiten Wonder Woman noch sehr, sehr gut fanden. Und es gab aber halt eben nie einen wirklichen roten Faden, so ein bisschen wie das ja auch bei Marvel jetzt gerade in dieser neuen aktuellen Phase viele kritisieren. Und es gab halt auch irgendwie nie eine konstante Qualität oder sowas wie eine konstante Vision, eine kreative Vision, die so richtig, nachdem man dann das Snyder dann halt eben rausgeworfen hatte, mehr oder weniger, hat sich halt irgendwie nie wirklich daraus ein organisches Ganzes ergeben. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es schlussendlich gescheitert ist und halt eben dann die letzten Filme auch wirklich halt wie so sehr undankbare ja, also sehr undankbar einfach auch waren, so Aquaman 2 und Blue Beetle und auch The Flash und sowas, die halt einfach sich immer schon so angefühlt haben wie so noch so ein, wie so ein Nachgedanke, weil halt eigentlich das schon alle wussten, dass es vorbei ist und dass auch nichts mehr kommt und dass diese Filme auch nichts mehr rausreißen in eine Richtung nach oben oder nach unten oder wie auch immer. Ja, das ist, ja, glaube ich.
Blue Beetle hatte ich schon ganz vergessen.
Siehst du, ja, haben wir ja sogar einen Podcast dazu gemacht.
Ja. Und hatte nicht James Gunn auch gemeint, dass er diese Figur schon gerne auch noch in die Rübernehmen wollen
würde? Ja, es gibt eine Blue Beetle Animationsserie, die angekündigt ist für das neue DC-Universum. Okay. Das, da müssen wir, du hast ja vorhin gesagt, das wurde begraben, aber es wurde halt eigentlich nur so zu
Hälfte ein begraben.
Ein Arm guckt noch raus, der Zombie-Arm guckt noch raus und der wird jetzt quasi, so, der wird jetzt bei dem neuen Universum rangepflanscht. Sie beleben ja tatsächlich Teile davon wieder und vor allem natürlich die Teile, an denen James Gunn selbst beteiligt war. Ein Schelm, wie böse es dabei ist. Aber so richtig tot ist es also nicht. Also es wird jetzt quasi in neuer und hoffentlich besserer, erfolgreicher Form wiederbelebt.
Ja, zu dem großen Kritikpunkt kann ich eigentlich auch nicht viel weiteres dazu sagen am DCU. Also das war halt von Anfang an einfach sehr übers Knie gebrochen, weil sie gesehen hatten, so funktioniert das bei Marvel und wir wollen es jetzt so schnell wie möglich kopieren. Und das Gefühl konnte man nie so ganz abschütteln. Es gibt trotzdem echt gute Filme dabei und ich finde, glaube ich, abgesehen von The Suicide Squad keinen richtig stark. Also ich bin jetzt kein großer Fan von den restlichen Filmen. Es sind gute Sachen dabei, die mir auch gefallen haben, aber nichts, wo ich jetzt sage, muss ich mir unbedingt jetzt andauernd wieder angucken. Und das habe ich
nicht mal bei Marvel, wenn ich.
Naja, bei Marvel gibt es ja schon einige, wenn ich es mal. Aktuell vielleicht nicht mehr so sehr, aber früher schon. Nee, ich mag auch Zack Snyder eigentlich sehr und den Stil, den er da etabliert hat, das mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Gerade auch Man of Steel, vor allem das Finale, fand ich damals richtig stark, weil es da so abging. Das hatte ich halt Superman so, wie er eigentlich sein muss, fand ich. Außer vielleicht, gut, über die Tötungsszene wird dann immer gerne diskutiert, aber ich meine so von dem Impact, den er da hat, naja, und dem Fight, der da stattfindet. Ich dachte, das ist die Wucht, die ich von dem Superman-Film brauche. Das fand ich damals eigentlich richtig stark. Und da stand das mit dem DCU ja noch nicht so wirklich fest. Oder ich meine, es gab so Batman-Anspielungen, dass du irgendwie so ein Wayne Enterprises-Logo hattest, aber damals stand ja noch nicht fest, dass sie jetzt Marvel kopieren wollen, als der Film rauskam. Aber ja, deswegen, also es gibt keinen für mich ganz großen Ausreißer nach oben, außer The Suicide Squad vielleicht. Deswegen hing ich da jetzt auch nicht super dran und denke, es ist sehr schade für die Filme, die dann noch kamen, die dann quasi, wie Julius schon gesagt hat, quasi schon so abgeschrieben wurden, obwohl sie eben noch rauskamen, weil das Universum schon beendet wurde im Grunde oder die es angekündigt wurde, dass es beendet wird. Aber dass dann so ein, mehr oder weniger so ein Cut gemacht werden sollte, finde ich deswegen gar nicht so schlecht. Und dass sie da jetzt wirklich jemanden haben mit James Gunn, der da wirklich so die Oberaufsicht hat. Aber dann ist es, wie gesagt, auch wirklich ein bisschen schwammig, wie das jetzt genau zusammenhängt, was jetzt da irgendwie noch relevant ist und was nicht. Und ohne jetzt, also um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, Superman gibt da jetzt auch keine so richtige Antwort drauf, also eigentlich gar keine. Das wird noch abzusehen sein, aber mal gucken.
Ja. Du kannst dich ja freuen. Ich meine, The Suicide Squad und Peacemaker magst du ja, glaube ich, auch. Das Peacemaker sind ja quasi die zwei großen Teile.
Ja, absolut.
Die ist jetzt auch ins neue DC-Universum.
Absolut. Ich hätte auch gerne noch einen Zack Snyder-Film gesehen, so ist es nicht. Aber das, was James Gunn da gemacht hat, fand ich super. Und davon, ja klar, das finde ich gut, dass Peacemaker auch noch gibt. Ist eine große Freude.
Ja, finde ich auch. Also Peacemaker, die Serie mochte ich auch sehr. Obwohl ich erst auch dachte, ich bräuchte sie überhaupt nicht. Aber dann war sie
ganz
echt
genau,
super.
Ganz genauso.
Aber ja, es ist jetzt, glaube ich, fürs DCEU schon alles irgendwie gesagt worden. Es hat halt wirklich so jemand wie Kevin Feige bei Marvel gefehlt. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt angekommen, jetzt hat DC sich so jemanden geholt in James Gunn, der jetzt dann da auch ein riesengroßes Serien- und Film-Franchise aufwirft. Da werden wir vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen so in die Zukunft blicken, was da irgendwie noch kommt und vielleicht machen wir auch noch einen kurzen Spoiler-Teil, weil es gibt ja auch hier und da so ein paar kleine Sachen, über die man reden muss, inklusive zwei sehr aufregenden Post-Credit-Scenes, die natürlich besprochen werden müssen, ganz, ganz ausführlich. Aber gehen wir jetzt erstmal zu Superman, der ja ursprünglich mal als Superman Legacy anfing, jetzt dann einfach nur ganz simpel Superman heißt und wie James Gunn es ja versprochen hat, werden wir tatsächlich einfach ins Geschehen reingeworfen. Es wird zwar immer noch mal hier und da auf die Origin-Story verwiesen und gerade das ist ja auch dann ein großes Thema, dass er ja quasi ein illegaler Einwanderer ist auf der Erde und bla bla bla, da reden wir gleich noch drüber. Und er bekommt es hier natürlich mit unterschiedlichsten Gegnern zu tun. die alle aber dann doch irgendwie auch eine Verbindung zu Lex Luthor haben, dem klassischen, ikonischen Schurken von Superman, und natürlich ist Lois Lane an seiner Seite und eigentlich alle Figuren, die man irgendwie so kennt.
Sehr viele Figuren.
Inklusive der Vorstufe der Justice League, die hier dann noch die Justice Gang ist. Mhm. Da findet sich dann auch ein Mr. Terrific, den wir so, glaube ich, filmisch noch gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Hawkgirl hatten wir auch schon mal, glaube ich, in Shazam. War Hawkman, ne?
Hawkman war in Black Adam.
Ach so, ja,
war
gut, es
nicht.
Ja.
Aber Hawkgirl war doch bestimmt in einer von den DC-Serien. Also
ja, gut, ja, genau. So. Und dann haben wir dann noch Guy Gardner, einen der Green Lanterns. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere, wie The Engineer und Ultraman und wie sie alle heißen. Und es ist ein sehr voller Film.
Ja, das kann man auf jeden Fall festhalten.
Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal festhalten. Ja. Ich sage es jetzt schon mal, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich glaube, dadurch, Markus hat es ja auch schon so ein bisschen gesagt, so bei James Gunn erwartet man ja so ein bisschen was. Ne? Ich meine, die Guardians of the Galaxy Trilogie, die er noch für Marvel gemacht hat, fand ich ja wirklich vom ersten bis zum letzten Teil wirklich super. Vor allem, weil das ja auch noch so eine Filmreihe in diesem Marvel-Kosmos gewesen ist, wo du die Handschrift des Autoren und des Regisseurs einfach gemerkt hast. Während man ja häufig schon auch irgendwie sagen kann, ja okay, da wird halt einfach jemand hingesetzt und zieht sein Ding durch. Und dann gab es halt noch The Suicide Squad und Peacemaker von ihm, womit sich aber auch schon so ein bisschen erkenntlich zeigt, so ja, er kann halt gut mit so Anti-Helden und den nicht ganz so strahlenden Figuren, und jetzt kriegt er halt so den All-American Boy da in Superman, und ich finde, den hat er in meinen Augen nicht so ganz gegriffen.
Ich weiß nicht, ob das Problem ist, was ich damit habe. Ich fand sogar, dass die Teile von Superman, die sich um Superman drehen, eigentlich sogar ziemlich gut funktioniert haben, und diese Helden, diese ikonischen Posen und die Heldenmomente, wo er irgendwie nebenbei sich noch die Zeit nimmt, um irgendwelche Unschuldigen zu retten.
Oder Eichhörnchen.
Sogar Eichhörnchen.
Und Hunde und was weiß ich was alles. Ne? Das hat eigentlich für mich fast am besten funktioniert. Woran er tatsächlich so ein bisschen krank, der Film, ist, dass ich halt eben fand, dass das Ganze drumherum einfach zu viel war. Mhm. Und dass sich James Gunn so ein bisschen daran verzettelt hat, eben neben einer guten Superman-Geschichte auch noch irgendwie diese Welt zu etablieren und halt irgendwie ein riesiges Figurenensemble da irgendwie aufwerten. Ich war sogar noch einer von denen, die vorher mal gesagt haben, ach komm, das wird schon. Mhm. Wenn es alles nur so Figuren sind, die nebenbei irgendwie mal kurz auftauchen und so, aber dann wird dieses Ganze, die komplette Besetzung der Redaktion vom Daily Planet, ich hätte fast Daily Bugle gesagt, aber das ist das andere Universum, vom Daily Planet wird irgendwie von der ersten bis zur letzten Szene des Films mitgeschleift, und ohne dass ich einfach verstanden habe, warum müssen die denn jetzt da auch noch rumlaufen oder sowas. Und das sind halt viele solche Entscheidungen, die da irgendwie getroffen wurden, die ich nicht so ganz verstehen konnte. Und trotzdem habe ich mich schon auch gefreut, mal so eine andere Seite von James Gunn zu sehen, indem er sozusagen halt hier eben eine heldenhafte Figur in den Mittelpunkt stellt und halt eben nicht diese typische Anti-Helden Guardians Suicide Squad Schiene fährt, und dass er eigentlich auch das auch gut hinbekommen hat.
Ja, also unterm Strich bin ich tatsächlich auch eher enttäuscht, und ich habe nicht mal so viel erwartet, also wegen James Gunn schon ein bisschen, aber ich bin jetzt auch nicht der riesige Superman-Film und jetzt halt noch mehr Superman-Fan und jetzt halt noch mehr ein Superman-Film und so. Ich war jetzt nicht so euphorisch im Vorfeld. Mhm. James Gunn hat mir halt noch Lust gemacht, aber für mich, um das auch jetzt schon mal zu sagen, ist es wirklich, glaube ich, wahrscheinlich der schwächste James Gunn-Film, den ich bisher gesehen habe, und ich glaube, ich habe alle gesehen. Und da hatte ich dann doch von ihm ein bisschen mehr erwartet. Also es sind auch, diese Kritikpunkte teile ich so zum Teil vielleicht. Also ich finde auch, Superman ist eigentlich ganz cool getroffen. Ich finde, David Collinsworth macht das auch gut, obwohl ich finde, er sieht gerade später in einer bestimmten Szene einfach zu sehr wie Henry Cavill aus. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Unterschied gewünscht, ich weiß es nicht. Also am Ende, naja, ist egal, vielleicht kommen wir da im Spoilerteil dazu. Ich finde, der macht das cool. Er ist auch ein bisschen anders angelegt. Klar ist er der strahlende Held, aber er ist so ein bisschen impulsiv.
Naiv.
Arrogant, naiv, manchmal sogar ein bisschen einfältig fast, aber das ist eine ganz coole Note, finde ich, passt auch ganz gut in die Welt. Und ich muss sagen, eine Hälfte von dieser Welt finde ich auch, da finde ich es auch echt cool, dass man wirklich einfach so reingestoßen wird. Ja. Es wird nicht lange gefackelt. Mhm. Es ist einfach so, die Welt ist da, ist voller Meta-Humans. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich finde, da brauchst du auch keine große Erklärung. Das kriegst du so mit nach und nach. Und ich finde auch, die Seite funktioniert tatsächlich wirklich ziemlich gut. Und Superman fügt sich da auch gut ein. Das fand ich eigentlich mal relativ erfrischend. Aber wie du meintest, also die Daily Planet-Seite zum Beispiel, ganz furchtbar. Also ich weiß, also nicht komplett furchtbar, aber ganz furchtbar, dass es da so viele Figuren gibt, die auch überhaupt keinen Sinn und Zweck erfüllen. Also gerade hier Cat, wie heißt sie weiter? Ist ja egal, Michaela Hoover, glaube ich, ne? Komplett überflüssig, da macht sich so bemerkbar.
Ist die Blonde, die einfach nur ihre Brüste in die Kamera
Da macht sich so bemerkbar, dass da auf jeden Fall wahrscheinlich mehr gedreht wurde, weil die hat nicht mal eine Funktion. Also manchmal, es gibt ja Figuren, die sind richtige Figuren mit Fleisch und Blut, dann gibt es welche, die erfüllen zumindest eine Funktion. Aber die hat überhaupt keine Funktion. Ja,
genauso
die
wie auch der Sportreporter, der von SNL, wie heißt der denn? Komme jetzt nicht auf den Namen des Schauspielers.
Ja.
Oder sowas, ne? Und dann könnte man sagen, okay, meinetwegen Jimmy Olsen noch, weil er ist halt, ne, das ist ja der Kumpel von Superman aus den Comics auch. Und ich selbst den Handlungsstrang fand ich komplett überflüssig. Warum gibt man
Harry White,
ist es auch so. Warum gibt man den Handlungsstrang von Jimmy Olsen nicht einfach Lois Lane? Dann hat Lois Lane was zu tun mit dem Film. Und so, ne? Also das ist, wir wollen jetzt auch nicht zu viel darüber verraten und so, aber das habe ich einfach nicht verstanden.
Auf der Seite fand ich, da hat er sich echt verzettelt.
Meinetwegen besetzt man die Figuren alle und zeigt sie vielleicht einmal kurz, wenn man sie irgendwie für später braucht. Und wenn man es halt nur als Gag macht, wenn es sozusagen Geld genug da ist, um die alle für ein oder zwei Drehtage zu bezahlen. Man sagt, wir wollen diese Figuren im DC-Universum etablieren, meinetwegen, dann zeigt sie einmal kurz den Alltag in der Redaktion, lasst die mal kurz vorbeischauen und Hallo sagen und dann lasst sie aber auch wieder raus aus dem Film.
Naja, zumal.
Da gebe ich dir aber, was Lois Lane angeht, auch wirklich recht, weil ich finde, Rachel Brosnahan passt super in die Rolle.
Und die beiden zusammen, also David Corenswet und sie sind wirklich toll.
Und ich will auch nochmal dazu sagen, also David Corenswet mochte ich auch wirklich gerne. Aber gerade zum Beispiel bei Lois Lane hatte ich mir echt ein bisschen mehr gewünscht. Also da muss ich, und ich will jetzt nicht so einer sein, aber ich bin jetzt mal so einer, da fand ich Amy Adams als Lois Lane bei Zack Snyder schon irgendwie interessanter als Figur, weil du das Gefühl hattest, ja, die forscht auch nochmal irgendwie ein bisschen was für ihre Artikel nach, so hier wird ja auch schon gesagt, ja, die beiden sind ein Paar und ja, wenn sie Superman interviewen möchte, dann setzen sie sich halt einfach im Wohnzimmer hin und fangen an, sich zu streiten, so nach dem Motto. Und den Rest vom Daily Planet, also bei Perry tut es mir wirklich irgendwie sehr leid, dass der gar nicht zur Geltung kommt. Jimmy Olsen fand ich irgendwie ganz nett, obwohl ich auch nicht so wirklich verstanden habe, warum der Film mir jetzt weismachen möchte, dass er so der krasseste Ladies Man ist und der Checker, wo selbst die Damen, die irgendwie die Post verteilen, sie da an der Säule stehen. Nein, er hat zu mir hingeguckt. Also, weiß ich nicht.
Ich muss auch echt sagen, also das ist auch das, was wahrscheinlich mich am meisten am Film stört. Er schrammt oft sehr haarscharf an der Selbstparodie vorbei, finde ich.
Absolut,
also, das ist so ein Punkt. Also, gerade was James Gunn auch sonst gut drauf hat, so die Balance aus Humor, Blödeleien von mir aus auch und aufrechten Gefühlen, kriegt der, finde ich, nicht so gut hin. Jimmy Olsen ist so ein Punkt. Der Präsident von dem, ich weiß nicht, wie der Staat heißt, Bolgrovia. Ganz schlimm, völlig überzeichnet. Ich dachte, irgendwann kommt der Moment, wo man jetzt enthüllt wird, der ist halt, weiß ich nicht.
Wird von Lex Luthor ferngesteuert.
Ja, genau, da ist ein Alien im Kostüm oder so. Ich dachte, der ist ganz, ganz schrecklich und es gibt halt mehrere so Elemente, wo ich denke, dann so auch einzelne Monologe und so, wo ich denke, ach, das kannst du doch eigentlich besser, James. Ich weiß nicht. Und das ist so, dann konnte man nämlich die Sachen, die ernst gemeint sind und aufrecht gemeint sind, die man jetzt mitempfinden sollte, halt auch oft nicht so ganz ernst nehmen.
Und das ist übrigens das, was ich vorhin meinte mit so dieses Superman-Ding passt nicht. Also ich sag nicht, dass Superman an sich als Figur nicht auch in diesem Film gut funktioniert, sondern eher so dieses Drumherum, was so diesen Superman an sich ausmacht, finde ich, ist teilweise einfach so fehl am Platze. Und ich finde auch, du hast dann diese Parodiegeschichten, dann verfällst du wieder in so Augenblicke, die eigentlich ganz spannend sind, wenn du nämlich so dieses ganze philosophisch-moralische rund um Superman irgendwie versuchst auszuloten. Aber das kriegt der Film auch, finde ich, in meinen Augen nicht so wirklich gut hin. Und dann hast du aber wieder so krasse Momente, wo Leute exekutiert werden und sowas alles. Also der war mir so vom Ton her viel zu chaotisch und nicht so richtig so, was will ich denn jetzt eigentlich für ein Film sein?
Ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem oder das ist ein Symptom davon, dass sich dieser Superman-Film wirklich wie ein zum Leben erwachtes oder ein Film gewordenes Comic Heft oder ein Comicband anfühlt und halt wirklich so ein bisschen auch so diesen, diese ja wirklich durchaus auch vorhandene, krude, manchmal ziemlich krude Mischung aus Elementen, die es halt in vielen solchen Comics gibt, vor allem wenn es jetzt eben nicht, wenn wir jetzt nicht von den großen fünf Superman-Handlungssträngen, sondern halt einfach so diese Alltagsgeschichten oder so halt solche 0815 Comic-Geschichten reden, die sind halt eben auch einfach häufig so eine wilde Mischung aus irgendwie Action und Humor und ein bisschen Blödeleien und so ein bisschen und so. Es gibt natürlich auch, klar, es gibt natürlich auch sehr ernsthafte Handlungsstränge und sowas halt immer, aber es ist halt eben häufig auch eben so eine wilde Mischung aus allem.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich, also ich finde dieses, ich hatte das Argument, diese Argumentation auch schon mit unserem Kollegen Luke aus der Social-Abteilung, der den Film total super fand und auch meint, so als Superman-Film gibt er dem so 10 von 10, als Comic-Film irgendwie 7 von 10. Ich wusste nicht, dass wir jetzt auch noch Abstufung machen, aber okay. Nein, aber er hatte genau dieses Ding auch angebracht, so dass das für ihn halt wirklich so wahr gewordener Comic ist so, aber ich weiß nicht, also ich habe auch viele Superman Comics gelesen und mir ist es nie so krass in diesen harten Abstufungen irgendwie.
Also ich musste zum Beispiel an diese, es gibt ja eine ziemlich deutliche Comic-Vorlage, ist ja diese All-Star-Superman-Sammlung. Mhm. Was ja so ein bisschen so ein außenstehendes Ding ist, was jetzt nicht mit der normalen Kontinuität zusammenhängt und so ein bisschen auch so diese Struktur, so episodische Struktur und sowas hat. Und da ist auch ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber ich erinnere mich da halt eben auch noch dran. Da gibt es halt eben auch solche extremen Elemente wie irgendwie Superman, der in so einer Slapstick-Nummer als Clark Kent irgendwie Lex Luthor beim Gefängnisausbruch davor bewahrt, irgendwie zu sterben 5-mal, indem er halt irgendwie stolpert und irgendwie einen Baseballschläger abkriegt, den er sonst einen Lex Luthor getroffen hätte. Und auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie diesen einen berühmten Moment, wo Superman eine junge Frau davon abhält, Selbstmord zu begehen, was halt eben auch ja sehr krasse Extreme sind, die halt irgendwie in einer einzigen Comicreihe und dann geht es irgendwie noch in so eine bizarre Unterwelt und Superman halt Krebs auf der anderen Seite. Also das ist so die Punkte, ja, zwischen denen das so schwankt. Und ich glaube, aber da ist genauso diese Art von Comic oder diese verrückten Stimmungsschwankungen, das war so ein bisschen das, was sie, und es wurde, glaube ich, auch relativ früh gesagt, dass All-Star Superman tatsächlich eine deutliche Vorlage halt eben für diesen Film sein sollte. Und das merkt man halt dann und sowas.
Aber wie gesagt, das ist halt so ein Ding, ja, für so einen Comic mag es vielleicht funktionieren, ja, weil
klar,
gerade.
Das ist ein ganz anderes Problem.
Weil das Ding ist auch bei All-Star Superman ist ja die Sache, es geht ja eigentlich darum, Superman findet raus, dass er irgendwie noch ein Jahr zu leben hat. Und will in dem ein Jahr versuchen, so viel wie möglich, was er noch schaffen kann, irgendwie am Guten zu tun. Und dann ist es ja eigentlich so wie die 12 Taten des Herkules, so aufgeteilt. Und du kannst halt letztendlich ein Kapitel lesen, dann lege ich das Buch beiseite und komme irgendwie in 3 Tagen wieder dazu. So, wir reden ja hier immer noch von einem Film, den ich halt in 2 Stunden im Kino sitze und mir das so an einem Stück anschaue. Und dann hätte ich mir schon gerade von James Gunn eher gewünscht, dass ich da so einen stringenten roten Faden irgendwie habe und nicht ständig. Klar, der rote Faden ist irgendwo so ein bisschen Lex Luthor, aber thematisch fand ich das teilweise schon echt zu wild. Also,
ja, ne, ich habe auch jetzt grundsätzlich nichts dagegen, wenn da so verschiedene Zutaten zusammengemixt werden. Aber wie du auch sagst, gerade James Gunn hätte ich dazu getraut, das irgendwie besser unter einen Hut zu bekommen. Zumal auch wirklich die, ich habe auch nichts gegen Gags in Comicfilmen, schon absolut nicht, aber wenn dann auch nicht mal die gut sind. Also das ist so wirklich, also da sind so Sachen drin, wo ich mir denke, ey, wow, das ist, also auch gerade die Jimmy Olsen-Geschichte hatten wir schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde auch wirklich nervig, und das tut mir auch echt leid, Krypto, finde ich, wirklich,
weil
der einen Gag hat und der wird immer wieder gekeult. Der ist am Anfang vielleicht ganz witzig, aber dann wird
ein Katzenmensch.
Nee, also auf den habe ich mich ja sogar irgendwie gefreut, weil ich den Trailer ganz putzig fand. Aber das wird auch so totgekeult und ist dann, das ist einfach nur nervig irgendwann. Und er ist auch so ein Allzweckheilmittel auch gegen bei Gefahrensituationen. Er wird immer, wenn es irgendwie nicht weitergeht, wird er irgendwie aus dem Hut gezaubert und dann kommt Krypto.
Ich muss auch sagen,
das war auch echt faul. Also
wir haben den ja in der Pressevorführung nur gesehen. Ich bei dem Film, glaube ich, werde ich mich vielleicht sogar nochmal hinreißen lassen, den mit normalem Publikum zu schauen, weil gerade wenn wir jetzt so ein bisschen über die Gags sprechen, und eigentlich finde ich, hat James Gunn immer auch so meinen Humor getroffen, hier jetzt halt überhaupt nicht. Und wir saßen im Zoopalast in Saal 1. Ich glaube, es war für so eine 10 Uhr Pressevorführung auch okay voll. ich glaube, es war so eine Person irgendwie vorne in der dritten Reihe, die hat wirklich über alles gelacht.
Aber
die
dann auch extrem laut.
Und die hat, aber das Schlimme ist halt, du hast halt eine Person, die laut lacht und ansonsten kannst du so das Zirpen der Grillen im Saal hören.
Es halte dann so in den stillen
Saal. Ja, so, weil alle so saßen so, ja, ich würde jetzt gerne deine Freude teilen können, aber irgendwie trifft es mich halt so überhaupt nicht.
Ja, stimmt schon. Es deutet sich an, dass ich den von uns drei noch am besten fand. aber selbst ich habe halt auch eher so eine Handvoll guter Gags wahrgenommen, als halt eben sonst wie bei den Guardians-Filmen oder auch bei The Suicide Squad halt eben mehrere Hände voll.
Ja.
Ich wollte noch mal kurz auf das mit den Comics zurückkommen. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich das unbedingt gut finde. Mhm. War eher sowas wie so eine neutrale Feststellung. Es ist halt wirklich wie so ein Comic, der comichafteste Comicfilm aller Zeiten quasi ist. Aber tatsächlich, ich bin ja auch wirklich eher ein Fan von Superheldenfilmen als von Superheldencomics, weil ich eben auch bisher eigentlich immer fand, dass das, was bei Marvel und bei DC gemacht wird, eigentlich genau das Richtige ist, nämlich die Essenz aus den Comics so ein bisschen zu destillieren, die halt eben einfach wirklich ein über 100 Jahre mittlerweile gewachsenes Ungetüm von verrückten Stories und ständigen Reboots und völlig beknackten Handlungssträngen und sowas halt eben sind, was man eigentlich wirklich kaum noch, also man findet ja auch deswegen so schwer Zugang dazu, wenn man das halt eben nicht schon seit vielen, vielen Jahren liest oder deswegen lesen ja viele Leute auch nur eine einzige Figur oder ein einziges Team, weil es halt einfach sonst einfach überhaupt nicht möglich ist, da irgendwie durchzusteigen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das so eine richtig schlaue Idee war und vor allem, weil das halt eben James Gunn bei Guardians und bei Suicide Squad eigentlich sehr gut gemacht hat, sowas wie so eine bekloppte Comic-Idee wie die Guardians of the Galaxy halt eben zu nehmen und ein Milliardenpublikum wahrscheinlich im Endeffekt dafür zu begeistern. Ne? Das ist schon echt,
In The Suicide Squad aus Polkadot Man irgendwie was machen, worüber du lachen kannst. Ne?
Und das gelingt halt hier deutlich weniger gut auf jeden Fall. Also Superman ist halt Superman, so wie er halt auch meistens in den Comics ist halt eher so dieses Symbol für Güte und Hoffnung und so eher so ein positives Symbol, als er zum Beispiel im Vergleich bei Zack Snyder, was ich auch gut fand, aber das Ganze drumherum 1:1 aus dem Comic in den Film zu transportieren, das funktioniert halt nicht.
Es ist natürlich auch, Superman ist natürlich auch so eine schwierige Figur. Also dadurch, dass er ja so, womit kannst du ihn noch eigentlich irgendwie was antun, halt außer wenn du irgendwie Kryptonit hast. Ne? Da sind so Figuren wie Batman oder so, wo halt einfach nur einen Typen in einem Anzug hast, viel interessanter. Was ich aber bei dem Film irgendwie für mich so festgestellt habe, so den James Gunn-Faktor, den ich gerne mag, den hatte ich für mich persönlich zumindest tatsächlich in Form dieser Justice Gang. Weil da hatte ich so das Gefühl, so wenn James Gunn für die geschrieben hat, gut, da ist jetzt natürlich auch Nathan Fillion als Green Lantern, da ist ja natürlich auch nochmal so mehr in diesem James Gunn-Kosmos mit drin, der passt da ja dann auch rein, vor allem mit seiner hässlichen Frisur da, über die sich ja dann auch noch lustig gemacht wird. Aber ich finde, wenn diese drei Figuren irgendwie so aufeinander prallen, habe ich eher so das Gefühl, das ist eigentlich der James Gunn-Film. Mhm. Und Superman, finde ich, hätte er dann vielleicht doch einfach irgendwem anderen geben sollen und sagen, okay, komm, schreib du irgendwie dann ein Drehbuch zu. Ich mache tatsächlich die Justice Gang, weil das ist irgendwie lustig und wir machen das so als Vorstufe zu Justice League oder so.
Ja, ich wollte auch schon drauf zu sprechen kommen. Das sind so die Momente und ich würde es sogar ein bisschen erweitern, also bei der Justice Gang besonders, dass wirklich diese Figurendynamik, die James Gunn heraufbeschwören kann zwischen verschiedenen Figuren, dass er das da am besten ausspielen kann und da auch wirklich der Humor am besten zündet. Aber generell, so wenn Figuren direkt miteinander zu tun haben, die irgendwie eine gute Chemie haben, dann funktioniert das im Film noch am besten. Also wir hatten es vorhin ja schon kurz angesprochen, also auch Clark bzw. Superman und Lois finde ich auch super. Deswegen finde ich es auch so schade, dass du hattest ja den guten Vorschlag, dass Jimmy Olsens Handlung schon einfach Lois gegeben werden sollte, hätte ich gut gefunden. Ich finde es so schade, dass sie gefühlt komplett verschwindet dann später oder nichts mehr zu tun hat. Also sie ist zwar noch da, aber hat halt nicht mehr so viel zu tun. Und das ist so schade, weil diese Dynamik in der ersten Hälfte, ich finde auch die zweite Hälfte wesentlich schwächer als die erste Hälfte. Ich finde, in der ersten Hälfte hat mir das echt noch Spaß gemacht. Da gibt es so eine echt gute Interviewszene zwischen den beiden und das ist ziemlich cool, wie die sich da einen Schlagabtausch liefern und trotzdem du aber merkst, dass die einfach füreinander da sind im Grunde schon, aber nicht ohne Reibungsfläche sind. Und generell, also die zwischenmenschlichen Figuren, Momente, die hat er schon am ehesten drauf und da blitzt das so durch mit James Gunn. Das ist so das, was mich am ehesten in der Stange gehalten hat, aber das ist halt zu wenig dann am Ende davor gekommen.
Und die tatsächlich halt eben auch dazu passt, dass die beste Action-Szene des Films halt eine ist, in der Superman überhaupt nicht vorkommt, sondern halt nur ein Mitglied der Justice Gang. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber für mich war das eindeutig diese eine Szene mit Mr. Terrific, wo er da mit Lois zusammen in dieses Camp geht und dann halt eben so einen Haufen von Luther-Soldaten vermöbelt, weil das ist halt auch eine typische James-Gunn-Action-Szene, die ist halt mit dem Song dazu und mit der, so ein bisschen so wie dieser eine Kampf von den Guardians in Guardians of the Galaxy 3, wo sie dann in diesem Gang kämpfen, auch so in einer, ich glaube, auch in einer langen Einstellung so gedreht oder so präsentiert, dass es so aussieht.
Na, und vor allen Dingen auch mehr ja aus der Sicht von Lois Lane, die ja dann in so einer Schutzbubble
mit einer guten Idee, mit einem guten Song und mit einer guten Umsetzung und halt, aber Superman halt leider überhaupt gar keine Rolle spielt. Und im Gegensatz dazu fand ich halt eben auch eigentlich alle Superman-Action-Szenen so ein bisschen, war okay. Also es war schön abwechslungsreich. Es gibt ja dieses riesige Kaiju-Monster. Es gibt halt irgendwie einen Superman-Gegner, der quasi ähnlich stark ist und ähnliche Fähigkeiten verfügt wie er. Was dann aber eben auch wieder sehr repetitiv ist, weil das hatten wir schon in Man of Steel zu Genüge. Und es gibt halt irgendwie auch noch so Szenen, wo Superman mit so einer Horde von Gegnern aufnimmt und sowas und alles mögliche andere, aber es ist im Endeffekt alles so ein bisschen so, aber die einzige wirklich gute Action-Szene war halt eben die mit Mr. Terrific, fand ich.
Ja, und vor allem, was mich bei zwei, drei, keine Ahnung, wie häufig das kommt, Kampfsequenzen mit Superman so richtig aufgeregt hat und ich irgendwann auch einfach nur gedacht, ist halt die Tatsache, dass wir Lex Luthor irgendwo in seinem Control Room haben mit so einer Bandbreite von Nerds, die an irgendwelchen Computern sitzen und er hat offensichtlich Superman jetzt über die Jahre so ausgiebig studiert, dass er unterschiedlichste Moves gefunden hat, um seinen Leuten, die jetzt gerade in seinem Auftrag gegen Superman kämpfen, zu sagen, was sie machen sollen. Und dann steht so Nicholas Holt da als Lex Luthor und schreit dann irgendwie A9, B15, C37 und das sind dann irgendwie die Kampfmoves und ich dachte mir, okay, also jetzt sind wir beim Videospiel angekommen und das ist jetzt hier Mortal Kombat zwischen Superman und wer auch immer gerade irgendwie da ist und unter Lex Luthors Kontrolle steht, fand ich irgendwann echt super nervig. So, vor allen Dingen, da muss ich dann auch sagen, hat es mich denn so null mitgerissen, was jetzt mit diesen Actionsequenzen passiert oder nicht?
Ja, die ist schon ganz gut inszeniert, aber ja, das meinte Julius ja auch gerade schon, es ist irgendwann ein bisschen ermüdend, gerade bei Superman. Generell mochte ich ja Look and Feel von dem Film ja schon irgendwie ganz
ja,
gerne.
Absolut,
das ganze Aussehen, dass halt alles so ein bisschen bunter ist, um sich abzuheben von dem davor und auch so ein bisschen als Hommage an den Christopher Reeve Superman, das passt ja schon echt ganz gut. Das sind ja sowieso, steckt ja sowieso voller Anspielungen und Liebe für den da drin, inklusive des abgewandelten Musikthemas. Mhm. Und das funktionierte für mich, finde ich, noch ganz gut. Aber ja, irgendwie die Superman-Action ist leider irgendwann ein bisschen ermüdend. Also gerade gegen Ende. Wie gesagt, gerade so die letzte Drittel oder so. Da und ich weiß noch, also ich glaube, kurz bevor das letzte Drittel losging, hat sich, glaube ich, Eve, der mit uns in der Vorführung war, zu mir rübergebeugt und gesagt, ich finde den richtig scheiße. Und da dachte ich so, eigentlich ist es ganz okay. Und dann kam halt so das letzte Drittel, und da war eine Sache nach der anderen, wo ich echt nur noch genervt war dann tatsächlich. Also da hat er mich für mich auch wirklich doch doll verloren. Zumal auch vieles war auch einfach nur noch dumm. Also wir hatten es vorhin, und auch das nicht so James Gunn-typisch, wo ich so dachte, wir hatten es vorhin auch angedeutet, dass so ein bisschen moralische Konflikte angedeutet werden, was darf Superman jetzt, was nicht. Und das wird so plump weggewischt einfach am Ende, wie gesagt, ohne jetzt zu spoilern. Das ist so viel verschenktes Potenzial. Und ich denke, da wird ein spannender Konflikt aufgebaut, spannende Fragen, am Ende spielt es überhaupt keine Rolle. Das ist völlig egal. Am Ende ist wieder alles ganz klar, was andererseits zur Botschaft von mir ist, des Films passt, aber dann macht das vorher nicht auf, dann ist es mir, also weiß ich nicht.
Das aber am schlimmsten fand ich das Selfie-Ding. Und mehr sage ich jetzt nicht, wir reden noch im Spoiler-Teil darüber.
Obwohl man auch das als kleine Hommage an den Original, aber das kommen wir nachher.
Aber diese Art und Weise, wie mit Selfies in diesem Film umgegangen wird, so, das war mir dann auch echt zu drüber. Und wo ich wirklich dachte so, hat das wirklich James Gunn geschrieben? Also, wie gesagt, da weiß ich halt wirklich nicht, ob er nicht einfach an dieser Thematik rund um einen Superman scheitert, weil er halt bislang einfach andere Comic-Figuren gewohnt ist oder so. Ich weiß es nicht, aber das fand ich echt.
Ich meine, wild. Wer weiß, vielleicht wird es, wenn es in einem konstant besseren Film drumherum passieren wird, dann würde man das jetzt vielleicht total super
keine
finden.
Ahnung, ja, so, mag auch sein. Ja. So. Ja,
ich weiß auch nicht, ob er sich am Ende einfach ein bisschen übernommen hat, weil er ist jetzt Chef von diesem ganzen Ding und macht dann so viel und auch noch selber. Er hat jetzt Peacemaker dann noch gemacht, die zweite Staffel fast komplett alleine. Also komplett alleine ist übertrieben, aber er hat selbst geschrieben und ganz viel inszeniert auch wieder diesen Film gemacht. Er hat vorher noch Creature Commandos komplett geschrieben, was ja eigentlich das erste richtige DCU-Projekt war, ein Jahr vorher, was ja so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, weil es hier nicht regulär veröffentlicht wurde, aber gibt es auf YouTube offiziell komplett kostenlos. Ist auch super und da kann er das wieder, hat er das komplett richtig gut ausgespielt, wieder die Dynamik, also ein Team aus Außenseitern und das.
Ja, aber also, das ist halt wieder, ne?
Das
ein
ist
Team
genau,
von Außenseitern.
Das ist genau James Gunn.
Ich mein, selbst, Frankensteins Braut und was
ich meine, du merkst auch da, manche Sachen nutzen sich so ein bisschen ab. Er macht schon ähnliche Muster immer, die haben dann alle irgendwie einen tragischen Background und so, aber es funktioniert halt immer noch gut. Ja. Und das kriegt er richtig gut auf die Reihe und dann weiß ich nicht, ob vielleicht nicht mehr genug Energie war, um das hier so als großen Blockbuster zu stemmen. Und
gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Dass das so kohärent alles gut funktioniert.
Ich glaube tatsächlich, das größte Problem ist wirklich das Drehbuch. Und das ist besonders ironisch, weil ja James Gunn jetzt irgendwie seit Monaten nichts anderes tut, als zu propagieren, dass er keinem Film grünes Licht geben wird, der nicht ein perfektes, 100% überzeugendes, fertiges Drehbuch hat. Und das ist halt wirklich in diesem Fall, fand ich einfach echt kein gutes Skript.
Wenn
so ein bisschen
du der Chef bist und selber schreibst, ne, dann geht das auch.
Ich wollte jetzt nicht genau so sagen, aber das trifft das halt eben leider sehr gut. Und vor allem eine Sache, die mich wirklich quasi ab der ersten Szene bis zur letzten Szene tierisch gestört hat, ist immer wieder, es gibt einfach unfassbar viel Exposition in diesem Film und die einfach richtig, richtig schlecht und richtig unelegant transportiert wird. Es beginnt damit, dass er verzichtet ja auf die klassische Superman-Origin-Story, also wir sehen nicht irgendwie, wie Krypton zerstört wird und wie er mit der Rakete auf die Erde geschickt wird und schießt mich tot. Aber dann erzählen dafür diese blöden Roboter am Anfang. Genau dasselbe nochmal. Das ist ja sogar noch schlimmer, als wenn das einfach zeigen würde. Weil es ist immer schlechter, einer Figur irgendwas sagen zu lassen, als einfach zu zeigen. Ja. So. Und dann geht es so weiter mit lauter so Sachen wie zum Beispiel, dann erzählt, es gibt diese tolle Interview-Szene, wo einfach unglaublich viel über Clark und Lois und Superman und ihre Beziehung zueinander und sowas einfach erzählt wird auf eine super elegante und geschickte Art und Weise. Und dann gibt es später eine Szene, da setzt sich Lois hin und sagt zum Publikum, natürlich eigentlich zu Superman, aber eigentlich wirklich zum Publikum, du bist ja so und ich bin so und darum ist unsere Beziehung irgendwie zum Scheitern verurteilt. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist einfach so schlecht. Und dann gibt es die wirklich, und dann habe ich habe wirklich die Hände fast über den Kopf zusammengeschlagen, weil es dann später eine Szene gibt, wo Lex Luthor wie so ein Bond-Bösewicht einfach seine Pläne übermeldet, wo er ihn gerade gefangen hat und dann verrät er ihm einfach seine Pläne, was er mit ihm vorhat und wie das alles so funktioniert und eigentlich auch noch, wie er sich daraus befreien kann. Und das ist wirklich so, Leute. Und die Krönung ist dann halt zum Schluss wirklich, dass dann noch einen Moment gibt, ganz, ich sage jetzt nicht den Kontext, aber es gibt dann so einen Moment im Finale, wo Superman dann noch sagt, meine größte Stärke ist, dass ich so menschlich bin. Aber das, ja, natürlich, das ist aber die Essenz von Superman, die kann man zeigen in dem ganzen Film, die muss man nicht Superman aussprechen lassen.
Ja,
das ist einfach
macht
wirklich,
er, hat er ja sogar auch vorher gezeigt. Und deswegen ist es
warum
so unnötig.
Lässt er
sich
denn nochmal
aussprechen? Und so viel wird da ausbuchstabiert, wo ich mir auch wieder denke, das ist doch nicht mein James Gunn. Also
vielleicht ist das auch wieder der Punkt, wo wir bei diesem Comic-Ding sind. So, ne? Weil häufig wird ja selbst dann im
total,
Comic noch irgendwie erzählt. Und jetzt werde ich über diesen Turm springen.
Gerade so früher, gerade so klassischen Comics.
So die ganz alten Dinger, die waren ja wirklich noch so. Aber hier, ja, du, bin ich vollkommen bei dir. Und vor allen Dingen, wenn ganz zum Anfang diese Roboter, die ja dann Clark da so ein bisschen heilen müssen, spiel doch noch einmal die Botschaft von seinen Eltern ab. Die hört er so gerne, weil die beruhigt ihn so sehr. Und dann hörst du die Botschaft, die natürlich auf Kryptonisch dann gesagt wird, und dann sabbelt noch irgendeiner der Roboter quasi die Untertitel dafür vor, damit wir den auch verstehen.
Dann sollen sie es halt auf Englisch machen.
Es war echt wirklich ein bisschen anstrengend.
Dabei bricht ja so fast auch ganz lustig noch ganz am Anfang, finde ich, mit so Exposition und so, weil ich dachte erstmal, oh fuck, jetzt Texttafel lesen. Mhm. Aber das ist ein ganz witziger Ansatz.
Die Texttafel war ganz charmant, ja.
30 Jahre, 3 Jahre, 3 Wochen.
Da dachte ich so, das ist ganz cool.
Aber das hätte eigentlich ja auch gereicht. Ne? Also ja, wenn man noch auf die Superman Origin Story verzichtet, dann lass sie halt auch wirklich ganz raus. Und das ist doch wie bei Spider-Man. Du musst nicht in dem dritten Superman-Film in 30 Jahren schon zum dritten Mal die Origin Story zeigen. Ja. Das ist einfach mittlerweile Teil der Popkultur. Genauso musst du auch bei Batman nicht zeigen, und hat auch Dings hier in The Batman.
Matt Reeves
in The Batman auch nicht gezeigt, wie Martha und Dings ermordet werden. So wie Zack Snyder das noch halt eben in Batman wie Superman zum Beispiel gemacht hat. Ob man das so gut findet oder nicht, kann man drüber streiten, aber es war immerhin sozusagen in den Opening Credits, also genau, das war okay.
Ja, wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du es halt konsequent irgendwie durchziehen. Also, ist ein bisschen ungelenk.
Ich war echt in Teilen wirklich sprachlos. Was da so passiert, vor allem wie Julius schon meinte, so, ich glaube, der größte Fehler liegt halt echt im Drehbuch, weil vom Cast her, muss ich sagen, fand ich die wirklich alle wahnsinnig toll. Ja. Gerade David Corenswet auch so in diesem Mix halt, weil das hast du bei Superman natürlich immer, du musst als Clark Kent gut funktionieren und du musst als Superman gut funktionieren.
Noch zwei sehr unterschiedliche Performances fand ich. Ja, dass man wirklich so glaubhaft, zumindest einigermaßen glaubhaft, dass halt eben niemand die Verbindung herstellt zwischen beiden. Ja.
Und Rachel Brosnahan mochte ich. Ich bin mir halt zum Beispiel, weil über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Lex Luthor, halt auch nicht so ganz sicher. Also Nicholas Holt macht es gut, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den Markus ja vorhin schon angesprochen hatte. Das schrammelt halt immer so haarscharf an so einer schlechten Parodie rum, weil er hat ja dann zum Beispiel auch irgendwie seine Freundin Eve, die da die ganze Zeit irgendwie in Stöckelschüchen und Miniröckchen rumläuft, und während er irgendwie Superman verprügeln lässt, macht sie die ganze Zeit irgendwie halt diese Selfies, die später nochmal wichtig werden. Und das war dann wirklich so ein bisschen wie Lex Luthers Freundin im allerersten Superman da, wo Gene Hackman das
ist
noch.
Im Grunde so ein bisschen Hommage.
Ja,
wenn man es gut reden will.
Ja,
ne?
Deswegen bin ich mit seinem Lex Luthor hier auch nicht so richtig zu 100% warm geworden, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass da eine gute Performance auch hinterstecken könnte.
Es liegt auch nicht an Nicholas Holt. Denke ich nämlich auch. Also auch was ihn angeht, so bestimmte Sachen, die dann so passieren, ist halt im Grunde auch damals wie Gene Hackman. Macht das cool, der hängt sich da rein, hat irgendwie Spaß an der Rolle, aber am Ende ist er, obwohl er sagt, er ist halt das größte Genie, eigentlich ein ziemlicher Volltrottel. Und wie gesagt, wenn man das Wohlwollen betrachten will, kann man sagen, das ist eine Hommage.
Ja, ja.
Aber eigentlich ist es ärgerlich am Ende. Also,
Ich fand ihn immer noch besser als Jesse Eisenberg als Lex Luthor.
Ja, gut, das ist nicht
Wobei
so
ich Batman wie Superman, glaube ich, besser fand insgesamt, aber mit den Eisenberg Luthor mochte ich noch nie und bin ich nie wirklich mit warm geworden.
Mark Zuckerberg Luthor meinst du?
Wie gesagt, ich weiß noch, ich habe damals, als der erste Teaser-Trailer zu Superman rauskam, auch auf YouTube so eine Trailer-Analyse gemacht, und so die ersten Kommentare waren halt sofort auch wieder, das ist alles scheiße, bring Snyder zurück und sowas alles so, ne? Und ich wollte nie so in diese Richtung gehen. Aber jetzt bin ich an diesem Punkt, jetzt habe ich diesen Film gesehen und denke mir, okay, nee, bleibe ich erstmal wirklich bei Man of Steel. Den finde ich zumindest thematisch stringenter als das, was ich hier jetzt bekomme. Auch wenn ich bei dem hier wirklich diesen Look liebe, dass es halt wirklich, wir haben schöne, satte, kräftige Farben. Das ist halt wirklich, als wenn wir es aus einem frisch gedruckten Comicbuch rausgezogen hätten und so. Cool. Aber so die Story und dieses ganze Hin und Her, das ist alles viel zu viel. Und am Ende hatte ich auch so das Gefühl, auch wenn James Gunn es immer wieder ja in Interviews verneint hat, benutzt er diesen Film schon hart dafür, um alles andere noch vorzubereiten, was da halt irgendwie so kommt. Ob es da jetzt hier Engineer ist, die ja theoretisch auch noch für The Authority wichtig wird, dass wir Green Lantern haben, wo ja diese Lantern-Serie mit Kyle Chandler und Aaron Pierre noch irgendwie kommt und sowas. Also es ist immer so das Gefühl, ja, am Ende des Tages bauen wir halt auch nur auf, was später noch kommt.
Ja, ich meine, in gewisser Weise muss er das, was heißt muss, aber er will halt ein Universum irgendwie entwerfen, wenn ganz ohne wäre es vielleicht auch ein bisschen komisch. Mhm. Aber ja, also was er so gesagt hat und dann gemacht hat, ist
ja,
so
ja, genau. Es sind zwei komplett wirklich unterschiedliche ja. Dinge.
Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es bei den nächsten DCU-Filmen, die jetzt eben fest angekündigt sind, also Supergirl und Clayface, halt eben anders wird, weil Supergirl wird ja offenbar eine ziemlich enge Adaption der Superman Woman of Tomorrow Comics, die halt nicht mehr auf der Erde spielen, sondern ganz woanders und natürlich dementsprechend bis auf dann halt eben Jason Momoa als Lobo, wahrscheinlich ein kurzer Auftritt oder sowas, der vielleicht irgendwie für die Zukunft wichtig ist, halt aber nichts weiter damit zu tun hat. Genauso halt eben Clayface wahrscheinlich ein sehr in sich geschlossener, kleinerer Film wird und sowas. Also da könnte ich mir das schon eher vorstellen, aber ja, ich meine, der erste echte Film, der richtige Startschuss für dieses neue DC-Universum, da wird sich das wahrscheinlich kaum vermeiden lassen, auch wenn es den vielleicht den besseren, runderen Film ergeben hätte, dass man halt irgendwie auch noch so ein bisschen Vorarbeit leistet für andere Sachen und so.
Ja. So. Ja. Wollen wir zum Fazit kommen, um dann noch so ein bisschen in den Spoiler-Teil zu gehen? Oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges?
Also eine Sache, die ich, eine Szene oder eine Sequenz, die ich noch echt schön fand, war, es gibt, ich meine, es kommt ein bisschen später im Film vor, aber es ist natürlich kein Spoiler, weil es gehört halt auch dazu. Es gibt natürlich auch eine Szene auf der Kent Farm, wo wir Ma und Pa Kent kennenlernen.
Wie heißt Ma nochmal?
wie ich finde, ich fand tatsächlich, ich weiß leider die beiden Namen jetzt nicht.
Pruitt Taylor.
Ja, genau.
Taylor Vince und Neva Howell.
Genau. Pruitt Taylor Vince ist der mit den Augen. Falls ihr das, also habt ihr bestimmt schon irgendwo gesehen, hat so eine, ich glaube, es ist eine Krankheit, dass seine Augen sich die ganze Zeit hin und her bewegen.
Okay.
James Gunn hat versucht, hier so ein bisschen bei der Inszenierung zu kaschieren, aber.
Wusste ich nicht.
Er hat bei Identity zumindest zum Beispiel mitgespielt und bei vielen anderen Filmen muss
man gerade sagen, das ist auch so ein klassischer,
glaube ich,
ewiger Charakterdarsteller. Aber gerade deswegen fand ich die beiden eigentlich schön besetzt. Ich fand es eine schöne Idee, dass man hier eben halt nicht Kevin Costner hat. Ich mochte Kevin Costner sehr. In der Rolle in Man of Steel und ist natürlich einfach so ein Star, der für so eine Rolle halt auch einfach echt natürlich geboren ist, aber ich fand das eine schöne Besetzung und ich fand das auch wieder eine tolle Szene, weil es hier erstens einen sehr berührenden Moment gibt zwischen Clark Kent und seinem Vater. Ich meine, nicht sein biologischer Vater, aber sein Vater. Mhm. Und weil es hier auch einfach wieder so ein paar wortlose Momente gibt, wo halt eben nicht viele Worte gebraucht werden. Es gibt diese eine Szene, wo dann wo Lois das sein Jugendzimmer so ein bisschen begutachtet und sowas. Und dann merkt man einfach sofort, das ist einfach irgendwie so ein Klickmoment, wo irgendwie ihre Beziehung eine andere Ebene erreicht oder sowas. Und das fand ich insgesamt einfach deswegen eine tolle Szene, die eine große, eine wichtige Funktion hat und auch einfach ein sehr schönes, kleines, so eine kleine, schöne Miniatur für sich irgendwie.
In der Sequenz hat nicht mal Krypto genervt.
Das stimmt.
Das war sogar niedlich.
Ja, das war niedlich, da hat
er auch ein bisschen benommen. Auf seinem Bäuchlein und
Ja, aber gut, dass du die Szene nochmal erwähnst, das stimmt, das hätte ich eigentlich auch noch sagen müssen, das ist so der Moment, der so auf emotionaler Ebene einfach am besten funktioniert, dieser kleine Handlungsstrang. Die kommen ja auch gar nicht so viel vor, aber reichen,
es gibt vorher
noch so ein Telefonat, aber da reichen James Gunn wieder kurze Momente und der schafft es dann trotzdem da, dass man irgendwie sich für die Figuren interessiert und das emotional gut funktioniert, zumal am Ende dann auch nochmal so ein schöner Bogen dahin geschlagen wird, wo ich denke, das ist so, das Feeling, was ich gerne vielleicht öfter gehabt hätte.
Ja, absolut. Mich so ein bisschen, aber tatsächlich von, habt ihr mal das Guardians of the Galaxy Spiel gespielt?
Ja.
Da gibt es nämlich auch so eine Sequenz in so einem Farmhaus, wo ich auch so ein bisschen dachte, oh krass, ich habe gerade so die gleichen, weil auch eine gute Szene da und hier halt auch irgendwie fand ich es auch sehr schön und vor allen Dingen die beiden fand ich auch irgendwie sehr charmant, vor allem diese Szene, wenn sie ganz am Anfang irgendwie anrufen, weil Clark ja seinen ersten Artikel auf der Titelseite hat und Mark kennt irgendwie so Merkel, das Telefon liegt auf dem Tisch und sie ist so komisch vornübergebeugt, während schreit da irgendwie rein, während der Alte einfach da sitzt am Stuhl und irgendwie so irgendwelchen Scheiß da repariert oder so. Das fand ich sehr cool, also die haben Spaß gemacht, ja. Ja gut, dann machen wir jetzt eine Wertung und gehen nochmal so ein bisschen ins Spoiler-Teil. So, Markus, du darfst anfangen.
Ja, ich mach's kurz. Hatte seine Momente gerade in der ersten Hälfte. Es zerfasert nach hinten für mich immer mehr. Ist insgesamt ein Flickenteppich, der tonal auch nicht sehr einheitlich ist. Und das hat mich also an vielen Ecken und Enden dann halt gestört. Auch gerade, dass es, wir hatten es ja mehrmals gesagt, fast so eine kleine Parodie ist. Und dann vieles auch deswegen für mich nicht so richtig funktioniert hat. Es sind bei mir 2,5 Sterne am Ende.
Von mir gibt's 3. Ich habe auch die offizielle Filmstartskritik geschrieben, wo diese Note drüber steht. Weil ich es halt einen guten, aber also in gleichen Teilen guten wie durchwachsenen Film fand. Mhm. Immer wieder wirklich, wirklich großartige Szenen auch hatte. Aber halt eben viele Sachen, die mich auch wirklich sehr gestört haben, wie jetzt auch in unserem Gespräch auch deutlich geworden ist. Mit der leichten Tendenz nach oben. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn ich ihn mir nochmal angucke, wenn ich mir auch anschaue, wie toll der jetzt irgendwie so aufgenommen wird und sowas. Irgendwie hätte ich schon auch, also ich, mein Gefühl war auch schon so zwischen 3 und 3,5 und so. Also vielleicht werden es am Ende auch mal 3,5 irgendwann.
Von 5 müssen wir auch nochmal sagen. Ja. Vorhin haben wir jetzt irgendwann, ich meine, ist natürlich die Filmstartswertung, aber irgendwann haben wir vorhin kurz mal mit 10 erwähnt. Ja. Ich mal kurz, also, ganz, so, schlimm ist es, so schlimm ist es nicht. So
schlimm Nein, ist es nicht. Ja, ich bin auch erstaunt, dass der, also nicht erstaunt, aber es freut mich, dass so viele Leute dem Film dann am Ende doch was abgewinnen konnten. Ich bin gespannt, wie gesagt, wie der beim regulären Publikum dann auch einfach ankommen wird, weil bislang haben wir ja wirklich nur so die ganzen Kritikerstimmen.
Und halt sehr viele so eingefleischte DC-Fans und sowas, Influencer und so, ja, die aus so einer nerdigen Richtung kommen.
Also ich weiß, ich schwanke ehrlich gesagt so zwischen 2 und 2,5. Ich würde ihm, glaube ich, wohlwollend dann auch noch so 2,5 geben, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich ihn mir wirklich nochmal in so einem regulären, in so einer regulären Vorstellung anschauen, einfach um da so ein bisschen den Vibe abzufangen, weil ich finde das auch bei den Marvel-Filmen, fällt mir das immer wieder auf, wenn ich sie in der PV gucke und wenn ich sie dann regulär nochmal im Kino gucke, ist einfach eine ganz, ganz andere Stimmung auch so, ne, und ja, deswegen. Also ist schon ein interessanter Film, über den man, glaube ich, viel auch reden und diskutieren kann. Und deswegen rutschen wir jetzt nochmal so ein bisschen in den Spoiler-Bereich. Reden vielleicht ganz kurz, weil sie super wichtig sind, über die 2 Post-Credit-Scenes. Die Mid-Credit-Scene, da sehen wir Krypto und Superman auf dem Mond sitzen und sich die Erde anschauen.
Das ist wenigstens
und Krypto umarmt Superman.
Ja, genau. Oh. Das ist ein Spoiler darauf, dass es vielleicht auch mal ins All geht. Wer weiß.
Wobei, Moment. Jetzt fällt, wo wir da so drüber sprechen.
Jetzt wird es doch wichtig.
Das ist ja eine Szene, die eigentlich vor dem Ende des Films spielen muss.
Ja, ja, du, das habe ich, ich saß auch im Kino, habe gedacht, okay, eigentlich ist das Continuity-Fehler, weil darüber reden wir gleich. Ja. Wir kommen noch kurz zur Post-Credit-Szene, die Abspann-Szene, da lässt Superman seinen inneren Monk raus, weil im Film löst Lex Luthor ja so ein Riss zwischen den Realitäten irgendwie aus.
Seiner Pocket Dimension, seiner Taschendimension.
Und dadurch zerreißen ja dann auch, werden so Häuser in Metropolis einfach zerrissen und nachdem der Code dafür wieder eingegeben werden kann, dass das rückgängig gemacht wird, wo ich mir auch so ein bisschen an den Kopf gefasst habe, so okay, so einfach geht's, ziehen sich halt diese Häuser wieder zusammen, aber die Risse sind nicht so ganz, so nicht ordentlich.
100% ordentlich.
Und dann stehen da irgendwie Mr. Terrific und Superman vor einem, so ein Haus vor so einem Riss und Superman, nee, sieht aber nicht so ordentlich aus und Mr. Terrific sagt ihm, ja, was soll ich jetzt machen? Muss ich das ganze Haus neu bauen? So. Also,
derjenige war, der den Code eingegeben hat und es quasi rückgängig gemacht hat und sich deswegen halt irgendwie so ein bisschen angegriffen fühlt.
Ja.
Sowieso, ich habe nicht so ganz verstanden, also die Action-Szene mit ihm fand ich gut, aber ich habe nicht so richtig verstanden, warum der so wütend sein muss die ganze Zeit. Ich glaube, der Hintergrund ist ja, glaube ich, ist ja so eine, eigentlich ist das ja so eine Batman, ist ja quasi ein Batman-Klon, weil ich glaube auch seine Frau,
auch ein Iron-Man-Klon,
genau, seine Frau ist, glaube ich, irgendwie ermordet, das ist, glaube ich, die Hintergrundgeschichte und daraufhin wird er dann irgendwie zu Mr. Terrific und nutzt halt seine Intelligenz und seine Technikfähigkeiten, um halt irgendwie als
und dann ist trotzdem der Einzige, der die quasi unterstützt erstmal, ne, wo er so Grumpy ist.
Ja, genau. Also Grumpy trifft das eigentlich ganz gut. Das ist ja tatsächlich irgendwie ganz nett.
Ja, ist auch ein ganz netter Gag, aber so für den ganzen Abspann.
Ich meine, also das ist halt, man muss ja fairerweise sagen, dass James Gunn von Anfang an quasi schon deutlich gemacht hat, dass er Post-Credit Szenen anders nutzen will, als halt eben bei Marvel. Und er hat ja in so einem Interview kürzlich gesagt, dass er selber nicht so ganz glücklich damit war und hat halt zwei Beispiele genannt. Erstens, dass ihm sozusagen am Ende von Avengers Endgame Thor aufgebrummt wurde, den er halt eben nicht in Guardians 3 haben wollte, weswegen er dann, dass sie das dann so gedeichselt haben, dass dann noch Thor 4 dazwischen geschoben wurde, wo dann die Guardians kurz zu sehen waren und ihn quasi irgendwo abgesetzt haben. damit halt James Gunn dann Guardians 3 quasi ohne diese Bürde machen musste, weil er nämlich dann schon die Bürde sich selbst auferlegt hat, nämlich Adam Warlock in dem Film unterzubringen am Ende von Guardians 2. Wo er dann halt eben ziemlich offen und finde ich halt eben erstaunlich offen sogar gesagt hat, dass er sich damit quasi eigentlich selber ein Eigentor geschossen hat, weil die Figur, so meinte er, halt eben wirklich schwer unterzubringen war in dem Film und er sich halt eben damit eigentlich selber das Leben schwer gemacht hat.
Man merkt es auch den Film dann so ein bisschen an.
Hätte man auch darauf verzichten können. Also hätte es nicht unbedingt.
Er macht den ja wirklich auch zu so einer kleinen Witzfigur.
Ja,
aber trotzdem, ich meine, klar, aber dann hat er dafür am Ende halt eine Szene, die dann halt im Film ist, aber die wäre halt sonst so eine typische Post-Credit-Szene.
Genau. Und er meint halt eben so, dass die Kernaussage ist halt eben, wenn man es in die Post-Credit-Szene packt, dann hat das nochmal so einen besonderen Fokus oder nochmal so eine besondere Bedeutung. Ja, und gleichzeitig untergräbt das halt damit, dass das Ende des Films quasi eine Post-Credit-Szene ist, weil die halt eben auch losgelöst vom ganzen Rest des Films nochmal einfach uns halt eben zeigt, dass der nächste DC-Film Supergirl ist. Genau. Und den ersten Auftritt von Millie Alcock aus House of the Dragon als Supergirl bekommen wir hier eben auch.
Auf einer Party Supergirl.
Ja.
Und die dann, halt eben, und dann wird halt geklärt, dass sie eigentlich das Frauchen von Krypto ist und weil sie so diesen Hund nicht erzieht, deswegen ist er halt ist so halt doof. So. Ja. Weil sie findet das halt lustig, wenn er sie in den Boden rammt vor lauter Freude und sowas alles. Ja. Und das war dann auch wieder so ein Punkt, weil sie kommt ja irgendwie sehr angetrunken hier in der Festung der Einsamkeit an. Und dann liegt Superman da und muss dann halt noch für uns erklären, wo ich mir achte, warum muss das jetzt? Ja, sie kommt gerade von einer Erde mit einer roten Sonne und diese rote Sonne sorgt dafür, dass sie den Alkohol nicht so abbauen kann wie hier, ich auf der Erde mit der gelben Sonne und deswegen ist sie betrunken und ich nicht so. Ich dachte auch wirklich jetzt.
Ich vorher schon immer gefragt, warum sie das so explizit als Yellow Sun bezeichnet. Ich so, ja, sag doch einfach Sonne.
Ja, genau, da kommt halt eben das nochmal.
Das ist auch
halt
was aus den Comics.
Ja, das ist halt eben wichtig für Woman of Tomorrow oder beziehungsweise aus der Comicvorlage Woman of Tomorrow, weil halt eben da Supergirl wieder ein Wiedertreffen ist, gerade ihren 21. Geburtstag auf einem Planeten, auf einem fremden Planeten feiert, wo halt eine rote Sonne scheint und sie deswegen betrunken werden kann. Und da trifft sie dann halt eben auf die zweite Hauptfigur aus diesem Comic, Ruthie, ein Alien-Mädchen, deren Vater ermordet wurde und die halt Rache nehmen will. Ist ein bisschen so eine True-Grit-Geschichte.
Der Comic ist super. Ja. Ich finde es hier halt nur schwierig, weil also ich verstehe, wie die Figur funktioniert, weil ich den Comic gelesen habe. Ich glaube, wenn ich das jetzt, ohne dass ich den, dann hätte ich gedacht so, oh, wollt ihr mir jetzt wirklich so einen Supergirl irgendwie vorsetzen, so die jetzt irgendwie Superman noch als Party Bitch Girl bezeichnet und irgendwie am besten noch,
stimmt,
sie ist ein
Hu-Girl. Ne?
Ja, sie, und so.
Und
also,
ein Selfie macht.
Ja, also das fand ich schwierig, sie so jetzt mal eben irgendwie kurz reinzuwerfen, weil klar, wenn du den Comic kennst, das macht ja Sinn. Vor allen Dingen, sie ist ja auch in Woman of Tomorrow, die hat ja super viel irgendwie schon mit. Die ist ja eigentlich fertig mit der. Also warum sie sich letztendlich so ein bisschen da auch im Alkohol ertränkt, wird die ja da viel klarer. Jetzt hier so hast du das Gefühl, okay, ach scheiße, ey, das ist schon die vorprogrammiert, der nächste Kackfilm, so nach dem Motto. Dabei mochte ich den Comic ganz gern und ich glaube, da kann man halt auch wirklich eine geile Supergirl-Story draus machen, so wie Julius schon meinte, weil es halt auch so eine Art Roadmovie durchs All ist und man auch so ein bisschen mehr so dieses Galaktische einfach erforschen kann. Und da habe ich tatsächlich schon auch Bock drauf, aber ich glaube, wenn man so als Unwissender, sage ich mal, jetzt so diesen Auftritt wahrnimmt, weiß ich, würde mich ein bisschen vor den Kopf stoßen.
Andererseits passt es halt irgendwie auch natürlich wieder in diese skurrile bunte, durchgeknallte Welt, die halt viel in Superman sehen. Und klar hätte man auch sagen können, okay, wir zeigen jetzt hier am Ende quasi Zack Snyder Supergirl irgendwie mit grimmigem Blick und schlechter Laune, aber das hätte vielleicht sogar auch gepasst zu dem Supergirl-Film, der uns erwartet, aber es hätte halt eben nicht in diese Welt gepasst oder in diesen Film gepasst. So. Mhm. Und da passt hier Partygirl halt irgendwie schon besser. aber so wie du vorhin, ich wollte es eigentlich vorhin schon sagen, ich bin halt eben einfach auch echt mal sehr gespannt. Also ich war sehr gespannt jetzt eben auf die ersten Kritiken, weil ich den Film halt für ein Interview mit James Gunn schon sehr früh gesehen habe. Mhm. Jetzt bin ich halt eben noch sehr gespannt, wie der Film sozusagen außerhalb der Fan-Nerd-Blase irgendwie so aufgenommen wird, wie halt eben diese skurrile Welt und der wechselhafte Tonfall und der alberne Humor und so, wie das halt eben dann bei einem richtigen, ziemlich unvoreingenommenen, unvorbelasteten Kinopublikum halt eben absolut ankommt, was nicht die Snyder-Fanboys sind, die den Film hassen wollen, noch die Superman-Filme. Und das ist ja wirklich, ich freue mich da gerade wirklich halt eben auch drüber, dass es so viele Filmfans gibt, die diesem Film so sehr die Daumen drücken. Also bei Reddit und den sozialen Medien ist alles voll mit Leuten, die minutiös verfolgen, wie die Rotten Tomatoes-Score sich hoch und runter bewegt und irgendwie die Prognosen fürs Einspielwochenende und die jetzt noch eine gute Kritik. Ja, und so. Und das ist wirklich, es ist schön, das ist wirklich, es freut mich eigentlich echt, aber ich bin halt wirklich mal gespannt, wie der Film außerhalb dieser ganzen Blase und schlussendlich.
Ich bin auch mal gespannt und ich gönne es ihm auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt oder wir jetzt generell alle eher ein bisschen enttäuscht waren, an sich gönne ich es ihm auf jeden Fall. Ich wünsche, also James Gunn mag ich generell sehr gerne, das kam ja sowieso schon durch. Und dass das auch funktioniert, weil er hat sich jetzt was Großes vorgenommen und wenn das jetzt gleich wieder baden geht, wäre es halt auch schade.
Das wäre halt wirklich schade. Ich würde es mir auch wirklich wünschen, dass es einfach mal ein funktionierendes, über mehrere Jahre aufgebautes, konsequentes DC-Universum hat. Weil es das auch einfach, die Vorlage das auch einfach hergibt und weil vielleicht jetzt auch gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt, wo halt Marvel so eine kleine Schwächephase hat und es eigentlich jetzt die Gelegenheit ist, sozusagen ein bisschen so einen Vorsprung oder ein bisschen Anlauf zu nehmen, ohne sich halt immer mit der ganz großen Konkurrenz oder mit den riesigen Erfolgen der Konkurrenz messen zu müssen. Ja. Bis dann halt Avengers 5 kommt, nächstes Jahr im Dezember.
Ja. Wenn der im Dezember dann mal kommt, weiß ich ja noch nicht. Ne? So, aber aber wie gesagt, also jetzt können wir auch kurz über die Selfie-Nummer sprechen, weil jetzt sind wir im Spoiler-Bereich.
Aber Supergirl kommt nächstes Jahr auch schon, oder?
Ja. Supergirl nächstes Jahr im Sommer kommen, und dann halt, glaube ich, sogar noch im Herbst dann auch noch Clayface, ne? Ich glaube, da sind beide für 2026.
Ja, und nächstes Jahr soll ja eigentlich auch noch die Lanterns.
Ja,
genau,
Lanterns Anfang des Jahres, Supergirl und dann Clayface.
Also schon viel vorbereitet.
Ja.
Und gut, ich meine auch hier in dem Bereich so diese ganze Geschichte rund um Ultraman. Ich meine, sie geben Ultraman ja hier eigentlich die Story von Bizarro, weil hier wird uns gesagt, Ultraman ist ein Klon, den Lex Luthor aus einem Haar von Superman angefertigt hat. Und das ist ja eigentlich in den Comics ist es Bizarro, weil Ultraman ist da ja von Erde 3 irgendwie aus einer anderen Realität tatsächlich einfach ein super böser
Comics
Superman.
Sind bekloppt, wie ich
ja,
schon
genau,
gesagt.
Ja. Und aber am Ende kämpft halt Superman gegen sich selbst.
Aber wie das auch als großer Reveal aufgebaut, wo ich denke, das war jetzt so klar. Also die einzige Überraschung, das meinte ich mich vorhin, weil ich kurz im Moment dachte, das ist jetzt Henry Cavill. Also ich fand, er sah als böser
gewesen,
Klon,
ja,
gerade mit den Haaren, noch viel mehr aus wie Henry Cavill. Also, oh, okay. Ja. Ah, nee, doch nicht. Das wäre wenigstens noch so eine kleine Überraschung gewesen. Und ich denke, okay, krass.
Ja gut,
aber
und der fällt dann jetzt in ein schwarzes Loch.
Ja,
und dann
könnte
sehen,
also auch zurückkommen.
Und dann sehen wir ihn wahrscheinlich in Superman 2 als wirklich bösen Ultraman wieder zurückkehren oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann befreit er noch Lex Luthor aus dem Gefängnis Belrive und also ja, man kann viel draus machen. Das Einzige, was ich halt wirklich hart dämlich fand, war die ganze Selfie-Nummer, weil die Freundin von Lex Luthor schießt halt ständig irgendwelche Selfies, inklusive Selfies, wo im Hintergrund Lex mit der Parodie von irgendeinem Präsidenten da Verträge abschließt und sie fotografiert sich auf den Verträgen. Sie hat alles fotografiert.
Ja, auf
aber
den
halt
Verträgen,
immer,
genau.
Ja, sie liegt ja wirklich auf diesen. Und das schickt sie dann halt Jimmy Olsen, weil sie in den irgendwie verliebt ist und der will sie aber gar nicht.
Nee,
und
er hat zu viele Checks.
Ja, also, oh, das war zu drüber, sorry. Ja. Und vor allen Dingen, wie sie denn auch diesen Reveal, du hast ja denn Lois, wie sie an diesem Board da irgendwie steht und dann siehst du erstmal nur so diese Selfies und dann wird nochmal, sind wir wieder bei dem Thema Exklusiv, Und jetzt zoomen wir mal heran und dann sehen wir auch noch die Karte mit, wo Luther dann irgendwie seinen eigenen Staat gründen möchte und so. Da war ich echt raus.
Naja, also, und zumal, wie gesagt, das meinte ich vorhin, dass das dann auch Lex Luthor zu so einem Trottel degradiert einfach. Und das passt, das finde ich schade, es passt auch, finde ich, nicht zu dem Lex Luthor unbedingt, der vorher, also er ist zwar sehr emotionsgetrieben und so, aber er ist ja trotzdem irgendwie ein genialer Kopf und das ist so ein bisschen, also wirklich, hat sich jetzt von der da so reinlegen lassen quasi.
Das ist gut.
Schade.
Ja.
Schade.
Schade. Ja, und dann haben wir Justice League, vor allem zumindest die Vorgänger davon mit der Justice Gang, die hat dann später noch Metamorpho dazu bekommen. Mhm.
Stimmt. Und Maxwell Lord sieht man auch nochmal kurz.
Ja, stimmt, aber da habe ich mich gewundert, das wurde ja schon ganz früh irgendwie angekündigt, dass, wer ist der, Sean Gunn, in dem Film mitspielt. Und das ist ja nicht, glaube ich, in einer Szene irgendwie so in so einem TV-Ausschnitt im Film zu sehen, oder? Mehr
auch,
nicht?
Aber ich habe jetzt
auch irgendwie schon gelesen, er hat wohl eine etwas größere Rolle dann in Peacemaker Staffel 2.
Im Trailer hat man das ja schon gesehen, dass machen sie ja so Trial-Outs für die Justice Gang mit Peacemaker.
Genau, ich könnte mir auch vorstellen, dass auch da einfach noch mehr gedreht wurde. Oder tatsächlich trotzdem auch für Superman schon. Also der Film ist ja jetzt vergleichsweise kurz dafür, für das, was wir alles, die Figuren, die da alle drin stecken und das, was da so erzählt werden soll. Deswegen, da ist bestimmt einiges dann irgendwie hinten runtergefallen.
Ja, könnte ich mir schon
vorstellen. Aber da finde ich es okay. Also bei der Figur finde ich es okay. Ja, ja. Die hätte man jetzt nicht vorher.
Weiß ja auch niemand, wer Maxwell Lord ist.
Und so. Ja, außer die erinnern sich noch an die tolle Performance von Pedro Pascal als Maxwell Lord im zweiten Wonder Woman Film.
Ja, stimmt, da hatten wir ihn.
Life is good, but it can be better. Ja, und dann, Peacemaker taucht ja auch einmal kurz auf in den Cameo. Und meine Frage an euch, wir erfahren ja dann, wer die Eltern von Kal-El sind.
Oh, ja.
Und da sehen wir.
Also nicht,
wir
wer
dann,
die Eltern sind, sondern wie sie wirklich drauf waren.
Und das, aber auch einfach die Tatsache, Bradley Cooper hat sich auch mal wieder in einen James Gunn-Film geschlichen.
Das ist ja vorher auch schon durchgesickert.
Ach echt, okay, das war nicht so.
Ich wusste es auch nicht
bekommen.
Tatsächlich.
Nee, da war ich ein bisschen überrascht, dass er denn als Papa.
Diesmal nicht als Waschbär.
Ja. Ja. Und diesmal darf er sein Gesicht zeigen.
Ja, aber war ein ganz cooler Moment. Und ich fand auch, das war auch ein guter Kniff, fand ich, dass die Eltern quasi dann so als ein bisschen verteufelt haben. Also so ein bisschen quasi die Botschaft, die sie mitgeschickt haben.
Ja, aber das fand ich halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Beziehungsweise wundere ich mich darüber, dass jetzt in dieser Superman-Fan-Nerd-Blase das offenbar nicht für Aufregung gesorgt, weil das ist ja schon
wir müssen kurz vielleicht die Leute abholen, die jetzt, wie gesagt, also ich meine, die meisten haben was,
gesehen,
ja genau, ja,
ja, ja
du, es gibt auch Leute, die hören
Fall,
sich solche Spoilersachen auch an, weil
ich ja selber,
kommt
aus den Filmen, aber ja.
Also wir haben ja vorhin kurz schon erwähnt, Superman hat halt diese Nachricht, die er sich gerne anhört und leider ist die beim Eintritt seines Raumschiffes in die Atmosphäre der Erde irgendwie kaputt gegangen, so, deswegen hört die ab so einem bestimmten Punkt auf.
Convenient.
Und irgendwann findet aber Luther die Festung der Einsamkeit gemeinsam mit Engineer und die engineert dann da fröhlich rum und kann natürlich auch noch, weil sie so krasse Nanobots in ihrem Körper hat, den Rest der Botschaft entschlüsseln. Und da geht es letztendlich darum, dass seine Eltern Kal-El sagen, ja, er soll die halt da alle unterjochen, weil das sind niedere Wesen und er soll sie führen, indem er über sie herrscht und ja, das wird
möglichst vielen Frauen nachkommen. Zeugen.
Genau, stimmt. Ja. Er soll ein Harem aufbauen, wo ich mich auch fragte, okay, das war vermutlich auch irgendwie so Anspielung an diesen ganzen Scheiß, der da in Hollywood manchmal dann irgendwie so auch mit diesen Sexpartys und Dringen und keine Ahnung was so. Fand ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
Also ich fand es als Kniff ganz cool mal. Es war ein bisschen erfrischend. Ich fand es ein bisschen, war wieder so ein bisschen hingebogen, ne, dass genau der Teil der Botschaft natürlich fehlt. Welch ein Glück vorher. Und dann wird es genau da in dem Klima
20,
wieder.
20 Linguisten von der Erde natürlich so gut mit Alien-Sprachen.
Ja, dass das außerdem
hundertprozentig belegen können, dass es auf keinen Fall Fake sein kann.
Genau, da sagt noch irgendwann Mr. Terrific sowas. Ja, ich kenne die IT-Leute, die daran gearbeitet haben. Die kennen sich aus. Das muss echt sein. Um das nochmal zu betonen. Ja, in heutigen Zeiten zweifelt man alles an erstmal. Und so, ja, es ist echt, aber ist okay.
Ich fand das halt eben vor allem auch so als einen zusätzlichen Punkt, der halt eben Superman halt noch so einen Schlag obendrauf, den halt sozusagen dann noch an den niedrigsten Punkt in seinem Handlungs- oder Charakterentwicklungsbogen irgendwie bringt und so. Fand ich das schon eine ganz gute Idee. Zumal es ja ehrlich gesagt auch irgendwie jetzt keine große Rolle spielt, ob ihn jetzt seine Eltern da noch gesagt haben, beschützt die Erde oder von sich aus, ob es sein Aufwachsen halt eben in Kansas bei seinen eigentlichen Eltern ist, die ihn halt irgendwie zu diesem Menschen, nicht Menschen, nur zu diesem Mann gemacht haben.
Er ist auch ein Mensch.
Ja, er ist der menschlichste aller Außerirdischen.
Genau. Ja, ja.
Ja, also ich bin mal, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das irgendwie, dass das einen größeren Aufschrei oder so
kommt vielleicht
gibt, oder
kommt vielleicht noch. Ja, vielleicht ist ja noch. Jetzt auch Startwochenende, ja. Dann warten wir mal ab, was da so passieren wird.
Was ist da mit Rocket Raccoon los?
Apropos Startwochenende, ich bin ja mal gespannt, also 200 Millionen ist jetzt gerade die Prognose oder gute 200 Millionen
weltweit?
So, weltweit, ja. Wäre dann so der fünftgrößte Start des Jahres bisher. Sieht tatsächlich ganz gut aus. Ne? Also jetzt, weil jetzt auch die Kritiken so gut sind und es kommt natürlich darauf an, ob er sich irgendwie gegen Jurassic World durchsetzen kann. Wie groß hat dann Fantastic Four wird, der ja dann auch schon
zwei Wochen
übernächste Woche startet, ja. Genau. Und so, ne? Also es ist ja ein ziemlich umkämpfter Juli jetzt, aber
ja, absolut. Das ist wild auf jeden Fall. Ja.
Es sieht zumindest danach aus, als würde James Gunn noch ein bisschen Zeit bekommen, auf jeden Fall, um dieses Universum halt irgendwie aufzubauen und umzusetzen, so wie sie sich das überlegt haben. Und nicht so wie nach Man of Steel, wo er quasi schon sofort spätestens nach Batman wie Superman dann damals in den Panikmodus geschaltet wurde und halt irgendwie alles eingerissen und umgeschmissen und so.
Ja, was echt schade war. So. Also das ist, ja gut, da muss man halt auch so ein bisschen dann die Eier in der Hose haben und sagen, okay, wir haben das jetzt so vorbereitet und wir sagen uns halt, okay, wir gucken uns die nächsten zwei Jahre an und dann vielleicht irgendwie so, ne, weil du kannst jetzt auch das ganze Ding nicht an einem Film irgendwie hier werten und zum Beispiel sowas wie Supergirl, Woman of Tomorrow wird ja vermutlich schon dann eher wieder so ein stringenterer Film sein, einfach weil wir da auch eine wirkliche Vorlage haben, die wir uns kaufen können und lesen können und hier ist ja offensichtlich einfach auch viel so zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Superman-Stories und irgendwelchen Arcs. Ja, ich bin auch gespannt, wie der so ankommt und vor allen Dingen, wie gesagt, wie so die Kinozuschauer an sich dann auf den Film einfach reagieren.
Ja, und wie er dann abschneidet und dann alles weitergeht.
Genau.
Wir drücken aber James trotz allem die Daumen.
James, du packst das.
Ja, du packst das, du kannst es schaffen.
Gut, damit sind wir durch. Ja. Markus?
Ja. Achso, shit. Ich kann mich doch eine Stunde später nicht mehr erinnern, was wir von einer Stunde gemacht haben.
Da, wir wollten jetzt einfach nur eine halbe Stunde hier sitzen und sich angucken, ohne dass irgendwer was.
Ich habe gerade in meinem Hinterkopf natürlich als großes Podcast-Organisations-Mastermind überlegt, was nächste Woche ist. Bis mir eingefallen ist, dass wir es noch nicht ganz fix wissen.
Ja, genau, das ist wohl wahr. Ja. Aber vielleicht passiert ja irgendwas, was letzten Sommer passiert ist und Wir wissen, was du da getan hast.
Je nachdem, ob jemand uns diesen Film zeigen will oder nicht.
Ja, genau.
Das wissen wir noch nicht.
Also irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, Markus, vielen Dank, dass du da warst. Okay, super. Julius. Vielen Dank, dass wir als Marvel Boys auch mal jetzt hier DC besprechen
konnten. Das war doch mal eine schöne, komplett andere Note.
Die DC Boys, genau. Und dann geht natürlich raus an alle, die sich dieses irre Gefasel hier Woche für Woche gerne anhören. Das freut uns natürlich auch sehr. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de. Und ja, dann nächste Woche lasst euch überraschen, was da kommt.
Und in zwei Wochen wieder Marvel Boys.
Und in zwei Wochen wieder Marvel Boys, stimmt, weil dann reden wir über Fantastic Four. Ich habe ja gestern tatsächlich schon 24 Minuten sehen dürfen.
Waren es 24 Minuten?
Es waren 24 Minuten, es hieß erst nur irgendwie eine halbe Stunde, dann waren es so zusammengeschnittene, also auch wahllos zusammengeschnittene 24. Also ich hatte irgendwie gehofft, dass man einfach sagt, okay, die ersten 15 Minuten des Films und dann vielleicht noch irgendwie einen Clip hinten dran. Es war wirklich sehr wild durcheinander. Ich fand, es sah trotzdem sehr cool aus. Also ich habe jetzt noch so ein bisschen mehr Hoffnung, dass wir da vielleicht mal wirklich einen guten Fantastic Four Film kriegen. Aber darüber dann in zwei Wochen mehr. Und damit sagen wir tschüss, ciao, Wiedersehen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.